Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viel Schönes dabei. Heute wieder mal eine Nachbesprechung, wie jede zweite Woche. Und zwar heute mal etwas anders als sonst, nämlich nicht mit Katha, sondern mit Felix. Felix ist ein langjähriger Freund, Mitarbeiter und ja, im Grunde gehört er auch irgendwie zur Familie. Insofern bleibt's in der Familie, Felix. Schön, dass du da bist.
Hi, Basti.
Wir sitzen auch nicht bei mir im Studio oder im Arbeitszimmer, sondern wir sitzen bei dir im Garten. Das heißt, wenn ihr wirklich gärtnernde Geräusche hört, dann sind das die Nachbarn. Und das sieht total schön aus hier. Wir sitzen in so einer unter einer Pergola. Würdest du sie als solche bezeichnen?
Eine Laube oder sowas.
Eine Laube.
Ist sowas wie ist ein Verschlag.
In einem Kölner Hinterhof.
Verschlag, ein klassischer Verschlag.
Und genau. Es ist so ein bisschen wie Urlaub, so ein bisschen im Grün. Hier, ich sehe auch so eine chinesische Lampe, die über dir hängt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, so ein kleiner Buddha steht da drüben. Also es ist wirklich so ein bisschen in einer anderen Welt. Ist ganz schön, vielleicht passt das auch zu unserem Gespräch.
Ja, ich creme mich auch gerade ein und dann kann es losgehen.
Okay, ja. Felix, viel Schönes dabei. Du hast ja das Gespräch mit Jessica auch angehört, offensichtlich, klar, sonst würden wir heute nicht drüber sprechen. Was war denn für dich viel Schönes dabei?
Also ich fand erstmal erstaunlich, welche Hierarchie sie bei den Kuchen aufgestellt hat. Ja, total warum? Widersprechen, also Erdbeerkuchen in allen Ehren, aber Käsekuchen ist Nummer eins, auf jeden Fall.
Käsekuchen ist die Nummer eins,
Nummer eins, ja. Und wenn man dann noch den Boden weglässt, wie ich das letztens gegessen habe mit einer Freundin, die eine Glutenunverträglichkeit hat.
Da hast du den
Boden? Sie wollte Käsekuchen machen, weil ich sagte, ich esse besonders gerne Käsekuchen und ich würde mich auch ein bisschen auskennen damit. Das ist Filet quasi. Käsekuchenfilet. Das zum Beispiel war
ein Vogel.
Ein Vogel, ein Specht.
Er sagt ein Specht. An alle Ornithologen. Du sagst immer, du bist Ornithologe.
Ich habe auch vorher gesagt, ich bin Ornithologe und das äußert sich im Wesentlichen nur darin, dass ich ein Buch über Vögel in der Küche habe und eine Kamera mit einem 400 mm Objektiv.
Du hast eine Kamera mit 400 mm Objektiv?
Ich habe eine Kamera mit 400 mm Objektiv. Und die ist jetzt nicht, weil ich renoviere gerade das.
Ohne das Thema zu verlieren, hast du jemals ein Bild von einem Foto gemacht?
Nein, in der Tat, nein.
Ein Bild von einem Vogel, nicht von einem Foto.
Ein Foto von einem Vogel. Das aber, du bist auch ein Vogel von einem Fotografen. Nein. Nicht eins. Nein.
Also was waren denn die anderen? Ehrlicherweise kann ich mich jetzt gerade, es ist ja schon ein bisschen her, dass ich das Gespräch geführt habe, gar nicht dran erinnern. Was waren die anderen Kuchen?
Es war ein Erdbeerkuchen dabei und Apfel oder so? Weiß ich nicht. Ich habe bei Abkäsekuchen habe ich nicht mehr zugehört.
Da bist du dann weggewiesen.
Das war Rohkäsekuchen, gute Idee.
Aber war ich weg. Um da einzusteigen, tatsächlich muss ich sagen, mir hat das Gespräch ab dem Käsekuchen sehr gut gefallen, weil es so plötzlich so banal privat war.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es hat wirklich, also Käsekuchen generell Icebreaker, ne? Also an alle, die festgeeist sind. Aber ich glaube auch, das war bis dahin bestimmt schwer, sie so ein bisschen aus ihrer Vollblut-Politikerinnen-Rolle rauszukriegen. Weil man hat gemerkt, sie hat da wirklich, sie ist, glaube ich, Überzeugungstäterin ohnehin, so, als das Politikerin. Kann man sagen. Ihr habt euch, glaube ich, auch in der SPD-Zentrale in Bonn getroffen. Genau, so. Das ist natürlich auch immer dann ein professionelles Umfeld. Das heißt, die war im Zweifel auf der Arbeit, ne? Wie man so sagt, auch wenn sie sicherlich viel unterwegs ist. Und das kann ich mir vorstellen. Das hat man dann auch gemerkt. So, da wurde es ein bisschen lockerer. Und dafür, dass sie so viel Kaffee trinkt, waren es, glaube ich, ungefähr in der Hälfte oder so des Gesprächs, wo der Kaffee dann serviert. Und da musst du die Schlagzahl dann den Rest des Tages nochmal ein bisschen anschrauben, wenn er da.
Also, wir haben sowohl unmittelbar danach als auch davor Kaffee getrunken. Aber der Punkt war tatsächlich, dass sie reinkam und sagte: Boah, heute bin ich so fertig, ne? Ich bin total müde. Dann dachte ich: Okay. Jetzt ist vielleicht meine ganze Recherche hin und
das wurde auch das mit 5 Stunden reicht auch mal. Genau, also wie viel? Dann sind nicht mal 5 Stunden gewesen. Ja.
Aber tatsächlich fand ich es so schön, weil plötzlich ging es um Karneval und es ging um das Lieblingskostüm oder so. Und da bekam man was anderes raus. Und ich hatte auch den Eindruck natürlich, dass sie grundsätzlich Politikerin ist. Und das spürt man natürlich auch. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie ehrlich war. Und das ist etwas, das kann man ja niemandem vorhalten, dass man professionell spricht, aber dass man ehrlich oder nicht ehrlich ist oder eben sich hinter einer Fassade verbirgt oder so, das könnte man jemandem vorhalten. Und ich glaube, das sollte sie, muss sie sich nicht zu eigen machen oder zu annehmen, einem solchen Argument gegenüber, sondern sie war da einfach ehrlich.
Also sie lebt das auf jeden Fall. Ich habe Jessica ja auch kennengelernt und sie trägt das unglaublich mit Herzblut auch nach außen. Und ich glaube, dass es in dem Sinne auch gar nicht schlecht ist, wenn ihr habt zum Beispiel über die Langsamkeiten der Politik gesprochen und so, dass das durchaus förderlich sein kann, dass man da nicht irgendwie eine Maske braucht, um irgendwie auf die große Bühne zu kommen oder so, weil man dann womöglich in Plattitüden verfällt oder so, in Rollen reingedrängt wird. Und ich weiß, wie alt sie ist, 27, 28 oder so, irgendwie so Ende 20. Und wie schlimm wäre es, wenn, also nicht schlimm, natürlich wäre auch irgendwie gut, weil die hat echt Power und die hat Bock vor allen Dingen. Aber wenn du da jetzt irgendwie ganz oben an der Spitze schon stehst, in der Bundespolitik, ne, und nicht jetzt unbedingt als Juso-Vorsitzende, weil das ist ja immer noch, sind ja Sozialisten, das finde ich so sehr interessant, können wir gleich noch drüber reden, dass die jungen Sozialisten sind, bevor man dann irgendwie mit Mitte 30, 35 wird man dann Sozialdemokrat. Das ist vorher so, also das Revoluzertum ist so ein bisschen Programm in deren Jugendorganisation.
Gibt es auch den Spruch, ne? Also wenn du...
Das hat Winston Churchill gesagt, ja, dem darf man nicht alles glauben, aber ja, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz, und wer mit 30 noch Sozialist ist, der hat kein Hirn. Ne?
Genau, Dankeschön.
35.
Der Felix hat auch so ein Autocomplete, was Zitate angeht, das ist wunderbar. Da muss man nur sagen, da hat doch immer jemand gesagt, und dann kommst du direkt.
Das kommt auch an, wie der Schalter umgelegt ist. Ja. Kann auch nur Humbug sein, aber Autocomplete, das kommt schon hin, ja. Aber dass sie sich zwar langsam durch die Politik bewegt vielleicht, auch ihr Lebenslauf lässt das nicht unbedingt vermuten, aber ich glaube, die bleibt sich treu.
Ja.
Und dann muss man halt eben lieber einen langen Atem haben und einfach, ne, tausendmal einfach das Herzblut nach draußen tragen, als einmal den Leuten nach dem Mund zu reden, weil so geht's schnell.
Ja, ich glaube halt, das Problem ist tatsächlich, dass dir halt jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, ob du es möchtest oder nicht. Und wir jetzt in einer Generation halt sind, wo wir das wissen. Und vor 30 Jahren wusste das keiner, dass das so kommt. Mhm. Ja, also wenn vor 30 Jahren irgendwer im Bundestag was gesagt hat, war das so wie Adenauer damals zu sagen, was interessiert mich das Geschwätz von morgen? Ne? Mhm. Also
von gestern.
Von morgen, ja. Ja, auch das nicht. Ja. Aber von gestern.
Das klingt fast mehr nach Adenauer. Ja. Also nach dem Morgen. Keine Experimente, aber lass uns mal nicht in die Zukunft schauen.
Ne, aber das ist halt der Punkt, damals war das halt egal, oder nicht egal, dich hat ja schon nochmal einer darauf angesprochen, aber es war nicht so allgegenwärtig und es konnte dir nicht so auf die Füße fallen wie heute.
Ja, die Hoheit über die eigenen Kanäle und die eigene Darstellung in der Öffentlichkeit war auch viel, viel größer. Ne?
Also es wird
nichts über dich veröffentlicht im Zweifel, was nicht abgesegnet ist, was nicht durch
irgendein
Büro gegangen ist.
Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde auch, also ich fand es unheimlich schwierig, was über sie rauszufinden. Mhm. Ja, da fand ich auch interessant, ich habe jetzt die Tage, sogar auf der Hinfahrt, noch den Schluss gehört von Hotel Matze mit Hazel Brugger und ihrem Mann Thomas Spitzer. Mhm. Und sie wurden gefragt, warum sie denn jetzt so viel auch Privates veröffentlichen würden, auch mit Kind und so. Und sagten sie, ja, das Problem ist, dass wenn wir das nicht tun würden, uns das Narrativ aus der Hand genommen wird.
Ja, okay.
Ja, also, dass sie halt sagen, wenn wir jetzt nichts posten, dann postet irgendein Idiot irgendwas über uns, was nicht stimmt. Und dann wird das halt auf die Weise ausgeschlachtet. Aber dann haben wir das Narrativ nicht mehr in der Hand und können nicht sagen, was wir wirklich teilen wollen und was nicht. Oder was schon. Mhm. Und ich kann mir eben vorstellen, dass eben genau so eine Sachen alle präsent sind bei ihr. Und ist natürlich dann auch so, wie im Englischen sagt man Stump Speech quasi, dass du weißt, was du für eine Rede halten musst an zu jeder Stelle und dass sich natürlich sowas einschleift und wie das dann als eingeübte Rede hören. Was ist das?
Das ist so ein Windspiel ist hier hinten.
Das die ganze Zeit klimpert. Ist
dauerhaft, ja, genau. Ah,
okay. Ja, das müsst ihr euch jetzt dran
gewöhnen. Und wer den Song errät, der meldet sich unter 0800 45645.
Der Felix glaubt tatsächlich, dass wir im Radio sind.
Ja, ich glaubte vor allen Dingen gerade noch, dass ich die Nummer des Hörertelefons des Deutschlandfunks auswendig kenne. Vielleicht können wir da so ein bisschen einen Shitstorm loslegen. Ja, ich habe das Lied erkannt. Es war der Ententanz natürlich.
Die Moldau ist immer richtig.
Die Moldau ist immer richtig. Es ist schön, wie schnell wir uns ablenken lassen oder ich abgelenkt bin. Stump Speech. Also Hazel Brugger.
Oder Hazel Burger, wie man in dem gleichen Interview erfährt, warum. Also das ist witzig nachzuhören. Kann man machen. Hallo Hotel Matze.
Die haben natürlich nochmal einen anderen Antrieb, glaube ich, auch die eigene Persönlichkeit, das eigene Narrativ quasi in der Hand zu halten. Die bewegen sich ja womöglich auch so von Programm zu Programm oder so. Die haben natürlich ihre Persönlichkeit und kommen mit ihrem Witz und ihrem Charme und sonst was, kommen die in die Öffentlichkeit. Aber das ist ein Narrativ eines Politikers oder einer Politikerin umzuschreiben, in die Hand zu nehmen oder womöglich zu torpedieren, das kann natürlich wesentlich weitreichender Nein, ne? Ja, also genau. Da wäre natürlich, da wird es empfindlich.
Es hat aber für die eigene Persönlichkeit, glaube ich, die gleichen Konsequenzen, weil du musst dich damit auseinandersetzen, weil es eben, also vielleicht noch viel mehr, weil du eine Abhängigkeit hast, die alle 4 Jahre gegeben werden muss. Und als öffentliche, also Persönlichkeit des öffentlichen Lebens kannst du halt auch irgendwann sagen, okay, mache ich einfach nicht mehr mit, das Spiel.
Exakt, ja.
Und als Politiker oder Politikerin, wenn du gewählt bist, musst du das erstmal
tun.
Ja,
aber deswegen meine ich den Unterschied. Also die Person des öffentlichen Lebens bietet ja quasi, also wie ein Entertainer, eine Entertainerin oder ja, ein Fußballschiedsrichter. Die entscheiden sich ja einfach quasi in gewissen Phasen, in gewissen Portionen quasi der Öffentlichkeit gegenüberzutreten, während als Politikerin bist du eigentlich verpflichtet in gewisser Weise ein bisschen gläsern zu werden. Da sehe ich auf jeden Fall so. Ich habe mal was gehört von Konfuzius. Ich meine, wir sind jetzt keine Konfuzianer hier, aber der seiner politischen Lehre nach ist so, je höher man in der Hierarchie im Staat steht, desto weniger bist du Privatperson, desto weniger bist du persönlich, desto mehr bist du der Staat. Das ist natürlich auch so ein bisschen, ne, das
vielleicht eine schöne Geschichte hier.
Vorgezeichnet, die chinesische Staatsführung darin, aber Entschuldigung, als Politikerin darf man sich das eigentlich gar nicht, darf man sich eigentlich keine Geheimnisse erlauben, ne, weil die fallen dir immer auf die Füße.
Ja, das fand ich jetzt interessant insofern, als dass es tatsächlich, ich habe alle Hebel und Wege in Bewegung gesetzt, um etwas zu erfahren, aber da war nichts. Mhm. Und das ist halt auch eine Form von Zeichen, also sie ist gläsern, aber sie ist halt 100% Politik und es gibt diesen kleinen Teil Jessica wahrscheinlich, den einfach auch nur sie kennt. Also der in ihrer Familie ist. Sie sagt ja auch, sie ist so ein Familienmensch. Und diesen kleinen Teil gibt es dann wahrscheinlich. Und der wird nicht zugelassen. Als ich ihr das nachher nochmal sagte, also ich habe alles probiert und es ist nichts angekommen, dann lächelte sie mich nur so ein bisschen verschmitzt und sagt, ja, gut. Mhm. Und nickte freundlich.
Ja, sie hat das so. Ja auch betont. Also ja, das für sie das erstmal beruhigend ist. Jetzt so ist ein, okay, ja, da ist das nicht.
Und deswegen.
Ja, was hättest du sonst rausfinden können? In welchen Lobbys sie sich aufhält oder
in welchen
Aufsichtsräten? Das ist ja das, was für gewöhnlich dann so über das.
Aber das ist eben das Politische. Ich denke halt daran so. Das höchste der Gefühle war, dass ich rausgefunden habe, was für Musik sie mag. Und dann sagte mir die Quelle, ey, wenn du das sagst, dann weiß sie sofort, von wem das ist. Mhm. Und
die Quelle. Wir sind schon im Konspiratier. Okay, alles klar. Jetzt der zweite Teil, Kapitel. Marke setzen. Zum konspirativen
ja, aber das war, fand ich halt dann schon irre, dass halt sowas dann so klar zuzuordnen ist. Ja, es war dann auch okay, dass ich das sagte, aber am Ende ist es der Punkt, dass es wohl nur wirklich sehr ausgewählte Personen sein können, den möchte man natürlich auch nicht auf den Schlips treten. Mhm. Und das ist, finde ich, schon auch eine Form von Gläsernheit, die muss man eben auch wollen. Ne? Das muss man dann eben auch zulassen. Also ich glaube nicht, dass sie sehr, sehr viel versteckt hat an der Stelle. Es ist halt nicht viel mehr da, außer Politik. Ne? Mhm. Wenn du auch ihren Stundenplan siehst, ja, also ich meine damit nicht den in der Schule, sondern Schedule, die ist von morgens bis abends für die Partei unterwegs. Und ich glaube auch, dass einem sowas wahrscheinlich irgendwann mal auf die Füße fallen wird, weil man eben den Bezug doch verliert. Also wenn du Spitzenpolitiker oder Spitzenpolitikerin bist irgendwann, hast du eben nicht mehr die Chance, wie sie nochmal einen halben Tag zu unterrichten. 3-4 Mal in der Woche, sondern dann bist du einfach nur noch Politiker und verlierst diese Bodenhaftung. Und vielleicht ist es das ja, was wir an Politikern und Politikerinnen häufig so kritisieren.
Ja, ja klar. Die Gefahr besteht, aber es ist ein Fulltime-Job. Ne? Und es ist mit Sicherheit auch ein Fulltime-Job, der am Schluss miserabel bezahlt wird, wenn man es mal hochrechnet. Aber ja, sie hatte als Lehrerin tatsächlich auch die Möglichkeit, also an der Basis, und damit meine ich jetzt nicht so sozialdemokratische Basis, Freundinnen und Freunde, sondern wirklich bei den Kindern anzufangen in der Erziehung. Und bei ihr ist es fast schon schade, dass sie sieht das und es ärgert sie und sie geht den richtigen Weg, weil das ist ihre Passion und das ist die Power, die sie hat, dann das in der Politik umzusetzen, ihre Überzeugungen. Aber mit dir geht, glaube ich, mit der geht wirklich eine echt gute Lehrerin verloren.
Ja, gleich.
Sie wird dafür keine Zeit mehr haben. Und sie hat auch angedeutet, ne, auch als Frau, die irgendwann mal Kinder haben will, naja, also viel zu tun.
Ja, ja, ich finde, aber genau da fand ich sie total überzeugend. Sie wurde so ein paar Mal so richtig auch emotional, ein bisschen so Stimme flatternd fast, wenn es um Bildung ging und wenn es um Ungerechtigkeit ging. Und das habe ich ihr halt komplett abgenommen. Sowas in der Art habe ich auch vorher bei einem vorherigen Treffen bei ihr schon gespürt. Das ist wirklich mit jeder Faser sie. Und ich fand es eigentlich schön, wie sie formuliert hat, sie sagte selbst, das ist vielleicht so ein bisschen naiv gewesen. Ich dachte, das muss denen einfach einer sagen. So, als es darum ging, dass sie Überzeugungen hatte, die nicht vertreten worden sind. So. Naja, und dann dachte ich halt, das muss denen einfach irgendeiner sagen. Und dann merkte ich natürlich, dass es etwas komplexer ist als das. Mhm. Aber wenn das die Überzeugung ist, aus der du in die Politik gehst, dann finde ich, das ist eigentlich genau das Richtige. Dass du den naiven Gedanken, der eigentlich so richtig ist, versuchst irgendwie nach vorne zu tragen und den dir beibehältst. Obwohl du weißt, dass es so komplex ist und immer komplexer wird, aber sagst, nee, dafür bin ich ja eigentlich losgegangen und das möchte ich schon irgendwie erreichen. Aber da ist auch eigentlich meine Kritik, oder ist es keine Kritik an der Sache, aber dass ich habe sie auch gefragt, ob sie nicht glaubt, ob sie als Aktivistin vielleicht eigentlich besser geeignet wäre, um schnell mehr zu erreichen. Und da sagt sie natürlich, nee, ich muss ja irgendwie anders machen. Aber die Frage, die Frage ist beantwortet für sie nicht. Aber ob das nicht trotzdem eigentlich besser ist, in Summe, wenn man schnell was verändern will, ob das nicht der richtigere Weg ist, also frage ich dich.
Ich fand das auch einen interessanten Punkt, also vor allen Dingen wie was, also als ob Aktivistin ein Job ist.
Irgendwie ist es, ist ja es nicht?
Ja, ich meine so eine Luisa Neubauer oder so, die beweist das, aber die, also ja, ich muss jetzt, ja. Eigene Ansichten darüber, aber die ist ja ein Stück weit, wird ja auch in der Bewegung instrumentalisiert und die setzt sich auch selber gut in Szene. Ich meine, die kriegt auch, so wie ich das recherchiert habe, auch gute Jobangebote, die sie dann auch geflissentlich ablehnt, aber die hätte auch in den Aufsichtsrat von Siemens gehen können, zum Beispiel der Siemens Energy, das ist so eine Sparte und die startet jetzt als Aktivistin, aber wir können jetzt gerne hier vor deinem Millionenpublikum habe ich, glaube ich.
Mindestens, ja.
Habe ich, glaube ich, Entschuldigung erstmal.
Muss es hier kurz einmal aufs Mischpult gucken, ob da wirklich genau. Millionen
sind. Millionen ist der Counter, jetzt haben wir einen, so einen 21. Ja. Aber die wird in der Politik landen. Genau, weil die, ich glaube, der Unterschied ist, und das ist gut und beruhigend, dass im Aktivismus werden Forderungen gestellt. Und im Aktivismus ist wenig Kompromissbereitschaft. Ja, also das zeigt sich im, weiß nicht, im 1,5-Grad-Ziel oder so. Ne? Ich meine, er wird in der Politik, wird dann rummodelliert, er werden dann Zahlen kurieren. Und dann, naja, wenn wir hier in dem Spektrum da sind, aber Aktivismus ist, so wie ich es verstehe, also zumindest so wie man es heute verstehen kann, ne? Ist so und alternativlos. Aber alternativlos ist in der Demokratie nichts, weil sonst ist es eben...
Ist es halt keine Demokratie. Ist,
Demokratie, ja, genau. Und das, und das ist, glaube ich, das, was Jessica da ist, sie hat das auch mal irgendwo, sagte sie das in einem Nebensatz, sie hat da durchaus ein Realitätsverständnis für. Das Ganze muss diskutiert werden und das Ganze ist halt, man ist halt auch nicht, ne, mit einem, weder mit einem silbernen Löffel noch hat man die Weisheit gefressen. Und es gibt manche Sachen, die sieht man nicht, manche Sachen, die kennt man nicht und manche Sachen, da muss man einfach auch mal, muss man auch einen Schritt zurückgehen. Das ist, glaube ich, Realpolitik. Und ich glaube, da hat sie einfach einen langen Atem.
Vielleicht greifen wir da mal.
Bei Aktivisten ist es gar nicht, ist der Atem manchmal gar nicht so lang, weil die sind ungeduldiger. Ne, da wird dann wird's schneller, wird es da unangenehm.
Vielleicht greifen wir da mal noch die Jungsozialisten wieder auf, weil du es eben so sagtest, da werden wir nochmal drüber sprechen. Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt. Ja, nee, ich bin da ja. Ich finde das ganz interessant, wie du das sagst, dass du sagst, ja, sind die Sozialisten, die werden zu Sozialdemokraten. Das ist ja eigentlich, ist das dann eine Form von Aktivismus deines Erachtens?
Das ist, ja genau, das war so die Überlegung, ob das eigentlich, also ich glaube erstens verstehen die sich relativ getrennt voneinander, also die jungen Sozialisten, die verstehen sich schon als eigenständige politische Stimme. Aber ich finde es interessant, dass von den Sozialdemokraten quasi, dass denen diese Wildheit irgendwie so ins Programm geschrieben ist, sozusagen. Also das ist so salonfähig werden dann mit Mitte 30, aber die kommen ja nicht alle daher, ist klar, nicht jeder Sozialdemokrat war Jungsozialist, aber die kommen alle aus einer Passion. Ne? Während ich jetzt weiß ich nicht, ich will jetzt auch keine Politik machen, aber ich kann mir bei den jungen Liberalen vorstellen, woher die kommen. Ja, die kommen im Zweifel aus dem Whirlpool. So, nicht aus der Passion. So.
Die kommen mindestens von der Uni.
Die kommen mindestens mal von der Uni, so sieht es nämlich aus. Ja. Aber ich meine, das ist, ich habe auch da eine Zahl gehört, die ich vergessen habe. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich schmeiß gerne mit sowas um mich, mit unbelegten Fakten, aber das kann man ja im Privatgespräch, wenn man lauter ist, hat man recht. nee, wenn man Nachkommastellen kennt, hat man recht. aber die Zahl derer im Bundestag, die kein Abitur und keinen Hochschulabschluss haben, ist verschwindend gering. Mhm. Ich glaube, es gibt da speziell eine SPD-Politikerin, die ein Bundestagsmandat hat, die auch mit einem wunderbaren Dialekt redet und die macht richtig Krach einfach, weil der geht das richtig auf den Senkel, auf den Keks, auf den Wecker.
Was ich noch spannend fand, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, sind zwei Sachen. Nämlich, sie hat in der Formulierung einmal gesagt, ich werde das verändern. Ja. Und das fand ich doch außerordentlich, weil das
ist so neurolinguistisches Programmieren irgendwie, ne? So, das ist schon wahr. So,
ja,
ne?
Genau. Also da gab es keine Option dafür. Und ich finde, guck mal, da kommt jetzt hier.
Ja, manchmal fliegt auch ein Helikopter vorbei.
Ja?
Wenn ich nach Hause komme, dann komme ich mit dem Heli.
Ich bin Felix hat so einen Heliport auf seinem Häuschen hier.
Wir haben ja alle Heliports.
Aber Felix, jetzt habe ich ganz viel von meinen Formulierungen hier. Was hast du denn aufgeschrieben? Das interessiert mich ja eigentlich mehr.
Ich habe Käsekuchen und dann Check, Käsekuchenrezepte, ganz wichtig, Käsekuchen hat keine Mandarinen, das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich auch nicht. Wer macht denn sowas?
Ja, das ist so ein, ich glaube, das ist ein Armutszeugnis des Bäckers, genau wie so Kirschen im Schokokuchen und so.
Der war nicht saftig genug
und dann tut man halt irgendwie so Saft
rein. Ja, das nennt man Donauwelle, aber das habe ich trotzdem nicht verstanden.
Ja, aber eine Donauwelle hat ja auch noch so ein bisschen Sahne.
Die Moldauwelle. Moldau war ja immer richtig.
Am Ende als so ein bisschen um das Eingestehen von Fehlern geht. Und wir waren jetzt gerade eben auch schon beim Adenauer, bei dem war das ja so ähnlich. Ne? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Der war halt auch straight. Ein paar gute Erfindungen gemacht, der Mann. Unter anderem das beleuchtete Stopfei.
Bitte was?
Ja, also um Socken zu stopfen, ne? Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee.
Er hat das erfunden,
oder was? Ja, er hat viele Sachen erfunden. Er hat auch Notbrot erfunden. Das ist, glaube ich, zu 80% aus Zeitungspapier. Bestimmt, das war halt ein Nahrungsmittel für Mangelwirtschaft. Der hält ein paar Patente. Ich glaube, das war so ein Dosenbrot. Ich hab nichts da. Das hätte ich dir angeboten. Wie so ein Pumpernickel.
Ja, wenn du nichts da hast, wäre so ein Brot vielleicht genau das Richtige jetzt.
Ja, ich habe immer Knäckebrot da. Aber das Eingestehen von Fehlern, also ist ja auch ein bisschen einfach vielleicht auf veränderte Situationen einfach neu zu reagieren. Das ist natürlich in Regierungsverantwortung, bedeutet das nochmal was anderes. Ne, also man kann in der Opposition kann man immer sagen, wir hatten nichts damit zu tun oder ja, dann fallen wir noch mal ein bisschen dran, aber das will man von der Regierung ja möglich nicht. Man hat ihnen ja damals vertraut, dass deren Überzeugungen tragfähig sind und wenn da was passiert, dann wankt natürlich die Vertrauensfrage.
Du meinst natürlich die Stelle, wo wir darüber gesprochen haben, wo...
Ja, es ging ein bisschen um Missmanagement in der Corona-Pandemie zum Beispiel. Ich meine, da ist auch viel gemagelt worden, wie man so sagt. Also das war sicherlich auch Teil des Problems, dass da politische Entscheidungen davon getragen wurden, dass geschäftliche Entscheidungen schon irgendwo getroffen wurden, wie irgendwelche Maskendeals oder sonst was.
Also ganz konkret in dem Beispiel, das wir gebracht haben, ging es um die Entschuldigung von der Kanzlerin.
Über das Wochenende.
Diese Osterwochenende. Wo es halt darum ging, dass man sagte, naja, soll man eine andere Fehlerkultur einführen. Dann habe ich das als Beispiel angeführt und dann sagte sie, ja, nee, das meine ich aber nicht. Und was ich mich dazu tatsächlich, wenn du das so sagst, würde es mich interessieren, wie du eben genau diese Stelle siehst, weil für mich wirkt es eben so, als ob man da geht es auch ein bisschen ums Narrativ. Also wer hat die Entscheidung, wer hat die Gewalt darüber zu entscheiden, ob das jetzt ein Fehler war, den man eingestehen darf oder nicht. Mhm. Mhm.
Ja, da sind natürlich deswegen die Unterscheidung zwischen Regierungsverantwortung und Oppositioneller. Also die SPD ist in Regierungsverantwortung natürlich, aber wenn wir jetzt über die Kanzlerin reden, ist ein philosophisches Problem erfasst. Ne? Also das kann schon sein, dass es um die Gestaltung des Narrativs geht, was auch Jessica an der Stelle versucht. Ich bin mir nicht sicher, ob es da nur eine Definitionsfrage ist, vielleicht zwischen Fehleinschätzung und Fehlverhalten halt, ne? Oder was falsch tun. Aber sie verweist halt darauf, dass es ein systemisches Problem irgendwie ist. Und das ist, glaube ich, ein Problem in der Diskussionskultur, in der Führungskultur, in der politischen Kultur, dass das nicht ausgehalten wird vielleicht, dass man da wirklich was falsch gemacht hat, sondern man verwischt das dann so und sagt dann, ja, ne, wie so Adenauer-mäßig. So, wir verlaufen uns wieder, aber...
Dass man zugibt, dass man eben diesen Fehler gemacht hat, ohne die direkt quasi zu sagen, ja, aber ich bin ja trotzdem der Wahlsieger oder so. Ne? Also quasi, nee, wir haben nicht die Wahl verloren, sondern wir haben sie ja gewonnen, weil wir haben seit im Neujahr 1935 ist zweimal ein Eimer umgekippt und der ist ja heute nur einmal umgekippt, deswegen ist es ein Sieg. So, ne? Also das meinst du?
Oder? Ja, vielleicht so ein bisschen Schadensbegrenzung auch, ja, genau. Aber einfach so durch diese politische Kultur auch dem Bürger gegenüber oder den Bürgerinnen gegenüber was zu erklären, dass man so ein bisschen unfehlbar wird dadurch. Ne? Also dass man also wie mit dem Atomausstieg. Ne? Da hatte die CDU womöglich überhaupt kein Interesse dran, einfach weil es einfach die Lobby viel zu stark war und dann wird das nachher aber so gestrickt, ne, dass das alles hier hat alles Frau Merkel erreicht. So, ja, gut gemacht. Die ist unfehlbar, die Frau, einfach weil die es versteht, so vage zu sein, dass sowas wie eine Fehlereinschätzung, also Einschätzung als Fehler gar nicht möglich ist, weil das, ne, das habe ich so nicht gesagt. Steht so nicht drin. Mhm. So, und da sind wir bei den Sozialisten und bei den jungen Menschen mit Herzblut, die und der Alternativlosigkeit eben auch dieses Herzblutes, dass man dann, glaube ich, irgendwann im politischen Geschäft verliert. Aber klar, die wollen diese Eindeutigkeit von. Das war richtig, das war falsch, das ist richtig, das ist falsch. So kommen wir weiter, so kommen wir nicht weiter. Mhm. Aber der Boden der Tatsachen sieht anders aus. Weil dann sitzt da, und das fand ich auch interessant, dann sitzt er irgendwann im Bundestag mit eben Leuten, die sitzen da seit 35 Jahren und ja, die kannten Helmut Kohl. Kannst du dir mal vorstellen.
Ja?
Die haben Michael Schumacher noch in Spar gesehen.
Ja, kommt wieder aufpassen.
Hier kommt eine neue Dokumentation. Michael Schumacher hat mein Bruder erzählt, die erste autorisierte, von der Familie autorisierte. Ich bin
ein bisschen hin und weg. Man muss dazu sagen, Felix ist riesen Heinz-Harald-Frenzen. Wir haben da schon Tage unseres Lebens drüber gesprochen.
Der ewige Dritte ist das. Er war nicht mal Zweitbeste. Ja.
Und selbst Corinna war seine Freundin und ist dann zu den Schumachers gegangen. Was soll man dazu noch sagen?
Der arme Kerl. Ja, alles. Typen wäre sympathischer. Wenn du den aufgrund dessen jetzt vielleicht sogar irgendwann mal hier zum Gespräch hast, so Thema der ewige Dritte oder so.
Ich lade dich ein.
Nee, ich brauche nur ein Autogramm. Ich will den gerne. Ich kann never meet your heroes.
Ja gut, dann kann ich auf jeden Fall Heinz-Harald Frenzen einladen.
The Golden Rule. Ja, aber ich darf nicht da sein. Und er kennt mich nicht, deswegen.
Ja, du hast ja schon so eine Unterlassungserklärung unterzeichnet.
Genau. Und wenn du ihn triffst, sag ihm nicht, dass ich in der Nähe sein werde. Ich darf mich nämlich auf 500 Meter nicht nähern.
Ja, okay. Ich hoffe, auch ihr habt gemerkt, dass das sehr viel Spaß machen kann mit Felix. Genau, er ist immer bis auf 500 Meter an euch ran. Felix, hast du noch etwas, was du unbedingt ergänzen musst, möchtest oder was dir wichtig ist, dass du noch über das Gespräch mit Jessica sagst?
Ich unterstütze ihren Antrag bei schlechter Laune im Generellen. Karnevalsmusik hilft und bei mieser Laune im Speziellen. Guten Morgen bei Bauhausplatz, das ist eine gute Wahl, finde ich.
Du bist ja auch deines Zeichens tatsächlich Karnevals-DJ, ne?
Ich bin Karnevals-DJ, ich dachte, du sagst, ich bin diese Karnevals-Maus.
Das auch.
Ich war Karnevals-DJ, bloß keine Buchungen, bitte. Ich habe das gar nicht so sehr
gewonnen. Wenn ihr nochmal.
Ich habe das nicht so sehr
gewonnen. Ruft nicht an.
Ja, wir waren ein DJ-Team. Und gut, Morgen Barbarossa-Platz war eben von meiner Kompagnöse. Ich weiß nicht, was weibliche Form von Kompagnon ist. Wir waren zu zweit. Und ich war immer eher für die alten Lieder zuständig. Ich habe dann, weiß nicht, Im Winter, da schneidet von Jupp Schmitz irritierte Blicke quasi nach oben zu uns. Und sie sagt, nee, wir müssen wieder Tempo machen. Und dann kam sowas. Durch sie, die hält mich mal auf dem Laufenden, was so die neuen Songs angeht. Die ist auch schon ein paar Jahre jetzt alt.
Vielleicht
aber großartiger Song.
Um nicht den gleichen Fehler zu machen, bevor wir hier aufhören, wie beim letzten Mal. Da hieß es nämlich nach der ersten Nachbesprechung, ja, wer ist denn Katar? Kannst du uns mehr da erzählen von? Vielleicht, also Felix ist, hat Karnevals-DJ hat sehr viele Geisteswissenschaften studiert und ist aufgrund seines Philosophiestudiums kategorisch. Er wurde eingeladen, um da DJ zu sein und hieß es, spiel Kölner Karnevalsmusik und dann hat er kein Querbeater gemacht, weil die kommen aus Bonn.
Also, das kommt noch dazu.
Ja, und dann stimmt. So, ja, aber warum? Ja, ich komme aus Bonn, ich habe gesagt, Kölner Karneval.
Singen die womöglich auch über einen Barbarossa-Platz in Bonn, das weiß ich gar nicht.
Nein, gibt's nicht.
Nee, ja, nee. Weiß ich nicht. Barbarossa war ja wer.
Aber war ja nicht für dich.
War ja nicht Heinz-Harald Frenzen seiner Zeit.
Das ist Kerpen. Felix, hast du denn jetzt noch was zum Gespräch?
Ja, also Barbara Osterplatz, das war, ich dachte, das wäre das wäre
so,
valuable Content gewesen. Ja, aber ich fand das, dass ich da hätte man vielleicht auch nochmal einhaken können bei der Jessica. Als sie dann privat wurde, ich fand das schön, wie sie so in einem Nebensatz quasi selber auf die Erkenntnis kam, weil sie sagt, ja, Karneval liebt sie und auch da irgendwie so eine Schockverliebtheit hat sie so nicht genannt, aber bei Karneval kann ich mir das immer noch besser vorstellen als bei der Stadt, weil in Bonn aus dem Bahnhof zu treten und da schockverliebt zu sein, da musst du schon echt lange einsam gewesen sein, quasi so, ne? Wenn man so jetzt nicht auf Jessica, aber so im Allgemeinen. Und beim Karneval, dass sie sagt, dass sie Karneval vor allen Dingen vielleicht deswegen so mag, weil sie da ihre Schwester immer sieht. Und das fand ich richtig schöne Erkenntnis, wie man manchmal Sachen mag. Und jetzt frag mich nicht, warum ich Heinz Harald Franzen so mag. Das mit Corinna ist lange vorbei.
Tatsächlich muss ich dazu sagen, dass den Schuh ziehe ich mir echt an, dass ich dann es wurde ja so richtig schön plaudrig, ne? Und dass ich dann aber wieder in mein Format reingefallen bin. Ich hätte da noch gerne noch bleiben können. Das habe ich im Nachhinein auch bedauert. Ich hätte da gerne noch mehr so das plauderische gehabt. Frische,
ja, kommt auf den Stadtteil an. Ja.
weil ich glaube, da hätten wir vielleicht dann nochmal wirklich was anderes erfahren, nochmal anders von profitiert, sie nochmal anders kennengelernt, als dann über diese Politschiene. Weil du ja auch sagtest, ne, das ist eben, da weiß sie, wie sie drüber redet.
Absolut.
Und da habe ich im Nachhinein
gesagt. Da hast du sie halt auch wirklich einfach, hast du ihr die Tür quasi aufgemacht und mit so ein paar Fragen eingeladen quasi.
Das ist der Beutel. Das macht er, also dieses Beutel, das Beutelszenario, ich muss ja sagen, mir gefällt das. Gefällt dir das auch?
Absolut. Ich war, wie gesagt, genau wie mit dem Kaffee, das hätte früher kommen können, weil das irritiert, also ist ja ein bisschen irritierend. Also vielleicht muss es auch irgendwie immer anders kommen oder so. Vielleicht muss auch mal kein Beutel sein, sondern ja, ein neues Paar Turnschuhe. Ist ein Hint an dich, ja?
Okay. Du kriegst weder Beutel noch Turnschuhe. Nein, der Felix Softcakes. Hat schon einen Beutel.
Diese Softcakes, die auf dem Tisch liegen.
Und jetzt fragt euch, wie er den Beutel bekommen hat.
Ich habe Connection nach ganz oben.
Okay.
Habe ich vom Heinz Harald.
Dem Heinz Harald habe ich eingeschickt und dann. Bevor wir jetzt komplett verlieren.
Darf ich noch wen grüßen?
Bitte, lass raus, wen möchtest du grüßen, Felix? Genau, übrigens, ich war das letzte Mal hier.
Ich grüße den Basti.
Nee, Quatsch. Möchtest du das abmoderieren?
Möchtest du
es abmoderieren?
Vielleicht Felix? Alles mitbekommen, was muss ich sagen? Das war.
Wie du möchtest.
Ja, pass auf, warte,
dann mach ich ja.
Ja, genau. Ich habe gerade meine Gitarre in die Hand genommen und spiele jetzt. Ich habe das Spiel jetzt gehört. Ich weiß nicht, spiele ich das richtig?
Ist
das
ja, also du weißt, du jetzt siehst ja, dass ich das immer live spiele.
Ja, jetzt ist der. Ja, okay. Das ist interessant. Ja. Das ist gut. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Das war viel Schönes dabei. Heute aus dem Garten von Felix Adam. Das bin ich. Hast du meinen Vornamen? Adam. Meinen Nachnamen hast du gar nicht genannt.
Frenzen. Ne? Ah, nee, was hatte ich gesagt? Adenauer hatte ich gesagt.
0800 4464. 4464 ist tatsächlich der Deutschlandfunk. Das erste Mal nicht mit Cutter, sondern heute durfte ich mit dem Basti reden über Jessica Rosenthal, die neue JUSO-Vorsitzende und Lehrerin für Ernährungswissenschaften. Es hat voll viel Spaß gemacht. Finde ich gut. Das Format könnte ein bisschen länger sein.
Ja, wir sind hier bei ein paar und 30 Minuten.
Ah ja, gut, okay.
Aber
wir haben natürlich nichts geschnitten. Sorry, das schneiden wir raus.
Felix, ich sage danke dafür, dass du mitgemacht hast. Gerne jederzeit wieder.
Würde ich auch sagen, alles klar, cool.
Macht's gut, bis demnächst.
Ciao.
Ciao, ciao.